Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mal eine etwas anderen Folge. Und zwar war es in der letzten Zeit etwas schwierig, Interviewpartner nicht zu finden, aber Termine mit diesen zu finden, auch aufgrund von meiner Seite. Und ich bin ganz ehrlich, ich war auch nicht so ganz hinten dran. Deswegen heute auch so eine Solo-Folge. Es geht mal um ein anderes Thema, was vielleicht einige trotzdem interessieren sollte hier. Ich habe dazu auch auf dem Blog einen kleinen Artikel geschrieben, nämlich den Weg zur ersten eigenen Publikation. Und ich dachte mir, das passt ganz gut auch in das Thema rein, weil wir ja hier oftmals auch Ernährungsfachkräfte hören. Vielleicht einige, die auch was publiziert haben, andere, die noch was publizieren werden. Und vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade Ernährungswissenschaften studieren, einen verwandten Studiengang belegen, vielleicht auch eine Bachelor- oder Masterarbeit publizieren möchten irgendwann, vielleicht aber auch nicht, die sich aber einfach für dieses Thema interessieren. Deswegen, ich dachte, ich bringe den Blog so ein bisschen auf die Ohren, versuche es nicht ganz einfach nur abzulesen, aber wer es nachlesen möchte, kann gerne auch auf dem Blog vorbeischauen, also tims-etf.de, ich habe den ja ein bisschen umgestaltet, das könnt ihr da auch nochmal nachlesen, wie es dazu kam, oder bei Instagram. Dann beginnen wir mal. Ja, der Weg zur ersten eigenen Publikation, der ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Vieles ergibt sich, aber es gibt auch sowieso nicht nur den einen Weg. Ich möchte deswegen in dem Podcast-Beitrag hier auch nur meinen persönlichen Weg beschreiben, aber vielleicht ist der ja doch dann für den einen oder die andere interessant. Falls ihr jetzt auch noch Fragen habt oder im Laufe der Podcast-Folge, dann stellt die mir gerne auf Instagram oder schreibt sie als Kommentar unter den Beitrag oder kontaktiert mich irgendwie anders direkt. Ich bin da sehr gerne bereit, Fragen zu beantworten. Also die Publikation, um die es geht, ich habe eine Publikation erstellt, war meine Bachelorarbeit, die ist 2021 jetzt nochmal in kürzerer Publikationsform eben erschienen in der Ernährungsumschau und das Ganze im April, es nennt sich Analyse und Optimierung des Speiseplans einer veganen Kindertageseinrichtung, kann man sozusagen mittlerweile zitieren und zwar Autoren sind zum einen meine Wenigkeit, die Frau Professor Dr. Anja Kroke, der Herr Trautmann von der Hochschule Fulda, wo ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, und der Dr. Markus Keller vom Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Ich will immer noch das alte Institut nennen, Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung. IFANE hieß es ja früher. Und ja, mit denen zusammen habe ich das publiziert. Und das könnt ihr euch anschauen bei der Ernährungsumschau auf meiner Webseite. Die englische Variante ist sogar kostenlos zugänglich. Und ansonsten allgemein zur Ernährungsumschau sage ich jetzt auch gleich nochmal was am Ende. Wie schaffe ich jetzt den Weg zur ersten eigenen Publikation oder wie habe ich es geschafft? Also zunächst einmal braucht man natürlich etwas zum Publizieren. Das ist klar. Bei mir war es eben die Bachelorarbeit. Aber auch dafür will das Thema erstmal gefunden sein. Und um das Thema zu finden, kann man sich verschiedene Techniken bedienen. Man kann selbst nach Themen suchen, man kann sich welche vorschlagen lassen oder schon bereits ausgeschriebene Themen, sich auf die bewerben. Bei mir war es so ein bisschen aus mehreren Welten. Also zum einen war ich gegen Ende meines Ökotrophologiestudiums an der Hochschule Fulda und da steht eben die Bachelorarbeit irgendwann an. Ich war im berufspraktischen Studienjahr, das heißt, ich habe im fünften Semester komplett Praktikum gemacht in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und habe mir dann, so ist es eigentlich auch vom Plan gedacht, schon Gedanken gemacht, mit welchem Bachelorarbeitsthema ich denn da starten möchte. Also im fünften Semester ist das Bachelorarbeitsthema dort geplant oder die Bachelorarbeit dort angesetzt. Im sechsten werden dann nochmal Module und Prüfungen geschrieben. So habe ich es dann gemacht. Mir war die ganze Zeit klar, ich will irgendwas machen, was ja, mich auch begeistert, mit dem ich mich identifizieren kann. Und das war zu dem Zeitpunkt eben die ja, pflanzenbasierte Richtung vegane Ernährung, weil ich mich immer mehr selbst auch so ernährt habe und es in dem Bereich auch im Verhältnis immer noch sehr, sehr wenige Publikationen gibt und damals erst recht gab. Ja. Ich wusste trotzdem nicht genau, welches Thema in dem Bereich, weil das ist ja auch ganz groß. Und da hat es mir so ein bisschen in die Karten gespielt, dass zu dem Zeitpunkt, ja, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich eben ein Arbeitsthema gesucht habe, Folgendes passiert ist, nämlich dass die ersten zwei, bis heute auch, glaube ich, zwei veganen Kitas in Deutschland eröffnet haben. Das ist einmal die Mukita in Frankfurt. Und einmal die Kita Erdlinge in München. Und da wäre ich gar nicht so direkt, glaube ich, drauf gekommen, hätten nicht die einschlägigen Medien darüber berichtet, wie zum Beispiel die Bild, aber auch die Welt und andere Zeitungen. Ich glaube, in der Bild stand oder im Fokus. Das war aber auch nur ein Leserkommentar, aber das war so eins der größeren, was dann auch publiziert wurde, sah im ersten Moment aus wie ein eigener Artikel. Vegane Kita in Frankfurt, Hilfe, jetzt kommen die Extremisteneltern oder auch vegane Kita in Frankfurt sorgt für Ärger, Tofus, Dofo, sowas. Zu dem Kindergarten in München hatte ich tatsächlich nur eine relativ harmlose, also eine sehr harmlose, eigentlich kaum erwähnenswerte Schlagzeile gesehen. Es war einfach sehr, ja, so wie man sich es eigentlich wünschen würde, Eltern gründen ersten veganen Kindergarten. Und gar keine Wertung drin. Aber das war dann der Grund, warum ich gedacht habe, da könnte ich mich ja mal mit beschäftigen. Also gerade mit beiden Kitas. Ich habe dann beide angeschrieben, habe gedacht, ob die irgendwie Lust hätten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ja, dass ich da irgendwie meiner Bachelorarbeit was reißen könnte, in Anführungszeichen. Man denkt ja immer groß, aber ist dann auch ein bisschen kleiner geworden mit der, ja, indem man sich da mal Gedanken drüber gemacht hat. Und letztendlich ist es dann darauf hinausgelaufen, ich schaue mir den Speiseplan an. Ich schaue, was kriegen die oder was haben die für einen Speiseplan und ja, mache dann eine Nährwertberechnung und mache dann einfach, wie man es so ein bisschen auch vom DGE-Qualitätsstandard kennt, das hatten wir auch in der Uni oder an der Hochschule Fulda vorher, in den ersten Semestern, dass man dann eben ja, so einen Speiseplan-Check macht und eben auch schaut, eine Nährwertberechnung, wie sieht der Speiseplan nährstofftechnisch aus, auf die Mittagsmahlzeit runtergerechnet. Ich habe dann beide Kitas angeschrieben und ja, eigentlich kam direkt die erste Rückmeldung vom Kindergarten der Kita Erdlinge aus München. Deswegen habe ich dann auch letztendlich mit denen zusammengearbeitet. Mit der Mukita hat aber dann auch ein mittlerweile Kommilitone von mir, Johannes Reichmann von der Universität Gießen, ein oder anderthalb Jahre später zusammengearbeitet und was Ähnliches gemacht. Und ja, da kommt auch bestimmt noch mal demnächst was, aber der hat sich, wie gesagt, die Kita in Frankfurt angeschaut. Bei mir, ja, vielleicht ganz kurz ein Hintergrund. Also Kita Erdlinge hat im November 2018 eröffnet aus München. Die hat Platz für 12 bis 18 Kinder im Alter von knapp 2 bis 6 Jahren. Also auch schon relativ jung. Und die geben auch sehr viel auf die ja, vegane Philosophie oder den Veganismus als Lebensstil, komplett nicht nur als Ernährungsstil. Also die wollen eben auch die allgemeine Toleranz, die Umwelt, Tier- und Menschenfreundlichkeit sowie die Rechte der Kinder stärken. So schreiben sie selbst auf ihrer Webseite. Und legen aber auch besonders großen Wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung. Und das wollen sie eben schaffen durch ein vollwertiges pflanzliches Bio-Mittagessen. Und ja, sie schreiben allgemein viel, dass es darum geht, den Obst- und Gemüseverzehr zu steigern, verweisen dann auf einen Artikel vom BZFE, vom Bundeszentrum für Ernährung, dass die Deutschen allgemein, jetzt nicht nur Kinder, im Durchschnitt so wenig Obst und Gemüse essen. Und sie wollen eben mit diesem rein pflanzlichen Mittagsmenü deshalb für mich köstlich ernährte Kinder, das ist nämlich auch so ein Punkt, den Obst- und Gemüseverzehr steigern und den Konsum tierischer Produkte auf die empfohlenen Höchstmengen reduzieren. Weil der Punkt ist nämlich, dass in den Kitas in beiden nicht ausschließlich vegane Kinder verpflegt werden oder die dort betreut werden. In der Kita wird nur vegan gegessen, aber gerade aufgrund von Kitaplatzmangel etc., sind genauso die mischköstlichen Kinder oder die Kinder von mischköstlichen Eltern, die eine Erziehung mit, ja, eine mischköstliche Erziehung, nenne ich es mal, genossen oder genießen, auch auf diese Kita aufmerksam geworden. Und die sehen das dann nicht als Grund an, weil sie sich denken, oder sehen es gar nicht erstmal problematisch, ob es überhaupt problematisch ist, das ist ja eine andere Frage, aber sie sehen es direkt von Grund auf gar nicht problematisch, weil die Kinder eben einfach da dann, ja, was Veganes zu Mittag kriegen und ja, was zum Frühstück oder was zum Abendessen speziell gegessen wird, liegt ja dann immer noch bei den Eltern. Aber auch für die veganer ernährten Kinder soll diese Einrichtung eben die Möglichkeit bieten, ja, dass man nicht nur mitgebrachtes Essen in einer normalen Kita verzehren muss, in Anführungszeichen, oder sich da selbst organisieren muss, sondern dass man in der Kita mit allen zusammen essen kann, dass es ausgewogen ist und dass man sich eben nicht, wenn man sich an den mischköstlichen Menülinien in sonstigen Kitas orientiert, nur auf die Beilagen meistens dann beschränken muss. Das ist so der Hintergrund, warum die Kitas eigentlich eröffnet haben. Ja. Letztendlich ist es ein sehr kontroverses Thema. Ich wollte es so wissenschaftlich wie möglich dann angehen und ja, wie schon erwähnt, mal schauen, was die Kinder denn da tatsächlich essen. Und das Ganze dann mit den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr heruntergerechnet auf die Mittagsverpflegung vergleichen. Ja, so mehr zu der Arbeit könnt ihr dann auch in der Publikation lesen. Aber letztendlich war dann so meine Abschlussarbeit fertig. Ich habe das mit der Frau Kroker abgesprochen. Die war ja auch Mitherausgeberin von dem DGE-Positionspapier, Mitautorin. Das war mir dann auch ganz wichtig. Und ja, wenn diese Arbeit dann im Kasten war, also die Bachelorarbeit hinter, dann ist eben der Schritt der Arbeit erledigt, aber es ist nämlich der Schritt vor der Publikation. Also ich habe so schön geschrieben als Überschrift, nach der Arbeit ist, in Klammern vielleicht auch vor der Publikation, je nachdem, wenn man das möchte. Das muss man, nicht jede Arbeit muss natürlich publiziert werden, nicht jede Arbeit, Abschlussarbeit kann publiziert werden, das ist auch völlig normal und es gibt auch genug Leute, die froh sind, wenn sie eine Bachelorarbeit irgendwie hinter sich kriegen und danach auch nichts mehr mit wissenschaftlichem Arbeiten am Hut haben möchten, auch in unseren Studiengängen, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn es Leute gibt, die dann noch einen Schritt weiter gehen wollen, die denken, okay, das ist vielleicht für eine Bachelorarbeit gar nicht mal so uninteressant für andere Ernährungsfachkräfte, andere Leute draußen, dann kann man sich gemeinsam mit betreuen, darauf komme ich jetzt zu sprechen, überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, die Arbeit auch zu publizieren. Also bei mir war es dann so ein bisschen was von beidem. Also einmal ist Veganismus in den Ernährungswissenschaften eben immer noch sehr stiefmütterlich behandelt worden zu dem Zeitpunkt und wird es eigentlich auch heute noch. Und ja, meine Professorin kam auch ein bisschen auf mich zu, die mich betreut hatte. Die Frau Kroke meinte, ja, ich könnte es zumindest mal bei der VegMed oder auch, glaube auch direkt bei der Ernährungsumschau. Das war auch, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das direkt zur Sprache kam, aber auf jeden Fall bei der VegMed könnte ich es mal einreichen. Und doch beim DGE-Kongress als Poster auf jeden Fall, das war auch so ihre Intention. Ja, ich habe dann auf dem DGE-Kongress 2019, da war meine Arbeit noch nicht komplett abgeschlossen, den Herr Dr. Keller kennengelernt, den Dr. Markus Keller vom ehemaligen Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung, und habe dem dann von meiner Arbeit erzählt und er fand das toll und hat gemeint, ja, wenn die im Kasten ist, dann kontaktiere mich doch und dann reden wir da weiter sozusagen. Und ich wollte dann auch weiter mit der Betreuerin der ursprünglichen Arbeit natürlich in Kontakt bleiben. Ich habe die Frau Kroke, wie gesagt, auch explizit damals ausgewählt. Also sie war ja die Co-Autorin bei einem eher kritischen DGE-Positionspapier zur veganen Ernährung. Und ich wollte eben auch dadurch unter allen Umständen verhindern, als starker Befürworter, der ich zu der Zeit war und immer noch bin, einer pflanzenbasierten, teilweise sogar ausschließlich pflanzlichen Ernährung, die rosarote Brille in Bezug auf den Veganismus anzuhaben. Ich wollte die Arbeit natürlich so objektiv wie möglich gestalten, gerade auch die Publikation, weil, ja, so objektiv wie möglich. Komplett unvoreingenommen ist man da nämlich selten. Das ist ja immer so ein kleines Problem, aber ich denke, das ist gerade auch durch diesen Peer-Review-Prozess, zu dem ich auch nochmal was sage, ganz gut gelungen. Also letztendlich kam es dann aufgrund dieser Gegebenheiten dazu, dass auch die Frau Professor Dr. Kroke mich darin bestärkte, eine Publikation dann in Zusammenarbeit mit Dr. Markus Keller und dem Institut anzugehen. Ja, dann, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, gemeinsam mit Betreuern, Professoren etc., eine Publikation anzugehen, dann ist eben die Frage, wo publiziert man? Also die Wahl der Zeitschrift steht dann an. Das ist auch nicht ganz so einfach. Also methodisch hochrangige Arbeiten mit Ergebnissen, die weltweite Bedeutung haben, sollten auf jeden Fall in internationalen, wissenschaftlich anerkannten, meist englischsprachigen Zeitschriften veröffentlicht werden. Für eine Bachelorarbeit, die ja nach der Hausarbeit die kleinste Stufe der wissenschaftlichen Arbeiten darstellt, kann auch eine geringere Einstiegshürde mit zum Beispiel einer Publikation in einer deutschsprachigen Fachzeitschrift gewählt werden. Wir haben uns dann für die Ernährungsumschau entschieden, weil gerade die Ernährungsumschau auch öfter mal Jungwissenschaftlerinnen fördert, indem sie diesen eben die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit dort zu präsentieren. Das soll nicht heißen, dass die Arbeiten, die dort veröffentlicht werden, einen geringeren Qualitätsanspruch haben. Das ist eben genau das Gegenteil, ist eigentlich der Fall. Also die Ernährungsumschau spricht sich dafür aus, dass, oder in der Ernährungsumschau werden grundsätzlich eben mit wenigen Ausnahmearbeiten eher nach dem Peer-Review-Verfahren veröffentlicht. Dabei beurteilen eben GutachterInnen aus einem Team von renommierten ExpertInnen euer Manuskript, welches ihr dann zur Publikation an den Verlag sendet, und akzeptierte Beiträge erscheinen dann mit Datum der Einsendung und der Annahme in der Zeitschrift. Und das ist eben hoher wissenschaftlicher Standard, auch bei der Ernährungsumschau, auch bei einem deutschsprachigen, auch bei einer deutschsprachigen Fachzeitschrift. Ja, aber auch hier könnt ihr euch dann erstmal Unterstützung von eurer Betreuer, von euren BetreuerInnen oder MentorInnen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Veröffentlichung holen. Die haben meist Erfahrung da drin, und bei mir war das dann eben auch bei beiden BetreuerInnen oder MentorInnen der Fall. Ein bisschen noch was zum Hintergrund mit der Ernährungsumschau. Auf einem Dinner von Nutrition Hub hatte ich bereits vor Fertigstellung meiner Bachelorarbeit auch die Stella Klugowski kennengelernt. Die hatte ich jetzt hier im Podcast ja auch schon mal zum Interview. Stella ist stellvertretende Chefredakteurin der Ernährungsumschau, und ich habe ihr damals schon von meiner Arbeit erzählt, und sie hat damals schon gesagt, sie könne sich vorstellen, die Ergebnisse der Arbeit gemeinsam in der Ernährungsumschau zu veröffentlichen. Dieser positive Kontakt, der ist mir dann auch im Hinterkopf geblieben und hat mich eher noch bestärkt in der Arbeit, ja, oder in der Wahl der Zeitschrift dann mit meinen Co-Autorinnen da die Zeitschrift zu wählen. Letztendlich muss man die Arbeit dann einreichen, also du kannst nicht einfach die Bachelorarbeit oder die Abschlussarbeit allgemein nehmen und einreichen, die ist meist viel zu lang, da gibt es Zeichenbeschränkungen, steht alles dann auf den Zeitschriften-Webseiten, und da gibt es meistens eine Rubrik zum Einreichen direkt. Und ja, man reicht dann ein gekürztes im Vergleich zur Arbeit Manuskript ein bei der jeweiligen Zeitschrift und wartet dann auf die Annahme, Nachbesserungsvorschläge oder eben die Absage. Also solltet ihr in einem Peer-Review-Verfahren veröffentlichen, gibt es ja sozusagen eine vorläufige Annahme zur Teilnahme an diesem Verfahren, und danach wird das Manuskript dann an GutachterInnen aus den entsprechenden Fachgebieten weitergegeben. Die prüfen das und ihr haltet das Manuskript in der Regel mindestens einmal zur Bearbeitung zurück. Wenn es sehr, sehr, sehr gut ist, dann wird es auch direkt angenommen. Ich habe aber so gehört, und bei mir war es eben auch der Fall, dass das eher selten der Fall ist, teilweise sogar mehr als einmal. Bei mir war es zweimal, es kam zweimal zurück. Dann muss man die GutachterInnen-Kommentare eben einarbeiten, selbst kommentieren oder mit Begründung ablehnen und das dann erneut einreichen, und dann kann dieser Prozess gerne auch bis zu zweimal, glaube ich, wiederholt werden. Entweder wird das Manuskript dann letztendlich angenommen oder endgültig abgelehnt, und das kann dann auch mal bis zu 2 Jahre dauern. Das sieht man auch so ein bisschen wie ich ja gesagt habe, beim Peer-Review-Verfahren, wenn das dann in der Zeitschrift veröffentlicht wird, steht auch immer eingereicht und veröffentlicht und da und angenommen und veröffentlicht, die Daten dabei, wann das der Fall war, und da kann man sich mal ganz gut dran orientieren. Ja. So, letztendlich, wenn es angenommen wird, dann kriegt ihr noch den geplanten Veröffentlichungstermin zugeteilt oder mitgeteilt und dann eben noch Einsicht zeitnah in das Layout des fertigen Artikels. Dann könnt ihr ebenfalls nochmal Kommentare machen. Das sind dann aber meistens nur noch optische Dinge. Und die werden dann vom Grafiker des Verlags umgesetzt, bevor der Artikel dann letztendlich in den Druck geht. Also, jetzt haben wir es auch gleich geschafft, kurz zum Fazit. Eine eigene Veröffentlichung ist im Prinzip nicht so schwer. Selbst Bachelorarbeiten können aufbereitet und veröffentlicht werden, solange sie vor allem und vor allem auch nach der ausführlichen Begutachtung den Standards für gutes wissenschaftliches Arbeiten entsprechen. Ein bisschen Zeit sollte man da mitbringen. Zum Vergleich, meine Arbeit wurde im April 2021 veröffentlicht. Die Bachelorarbeit habe ich im Sommer 2019 abgeschlossen. Mittlerweile schreibe ich schon an meiner Masterarbeit und vielleicht gibt es da demnächst auch nochmal irgendwas zu berichten. Aber mal schauen. Also falls ihr jetzt selbst vorhabt, ebenfalls auch eure Abschlussarbeiten zu veröffentlichen, kann ich euch Folgendes raten. Sucht euch einen Betreuer, eine Betreuerin und nach Abschluss der akademischen Arbeit möglicherweise auch noch einen Mentor von extern oder Mentorin, die im besten Fall schon in renommierten Fachzeitschriften zu ähnlichen Themen publiziert haben. Die haben dann die Erfahrung und wissen, worauf es ankommt, und sie haben auch Kontakte und können euch jederzeit als Co-Autorin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sollte es einmal auf dem Weg der ersten eigenen Publikation haken. Oder ihr knüpft schon zu Beginn eures Vorhabens, auch in der Konzeptionsphase, eigene Kontakte, zum Beispiel über eine unverbindliche Anfrage bei der Ernährungsumschau oder mal mit einer Mail an Nutrition Hub, kann ich auch nur empfehlen. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Publizieren, wenn ihr Lust bekommen habt. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne auch Fragen stellen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir im regen Austausch bleiben. Noch vielleicht zwei kleine Tipps, die ich auch auf dem Blog gegeben habe. Also falls ihr die Ernährungsumschau noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe auch einen Link auf dem Blog oder jetzt hier in den Shownotes bereitgestellt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann im Formular bei den Prämienempfängern mich angeben würdet. Müsst ihr aber natürlich nicht. Meine Interessedaten findet ihr da auch nochmal in den Shownotes oder eben im Impressum. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Studentin oder Student seid, dann noch eine extra Empfehlung, dann werdet am besten DGE-Mitglied. Also eine studentische DGE-Mitgliedschaft kann ich euch empfehlen, habe ich auch. Das kostet 61 Euro jetzt aktuell im Jahr und dann kommt ihr als DGE-Mitglied praktisch kostenlos oder in dem Preis mit inbegriffen eben auf den DGE-Kongress. Vielleicht ist er ja nächstes Jahr wieder in Präsenz, was sehr toll wäre. Mal schauen. Und ihr haltet zusätzlich noch die Ernährungsumschau als Organ der DGE. Ist beides in der Mitgliedschaft, wie gesagt, enthalten. Ja, und da würde ich sagen, sind 61 Euro ein sehr, sehr, sehr guter Preis. Aber schaut es euch selbst an. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Ich habe einfach vorausgeredet. 2, 3 Versprecher waren drin. Aber ja, ich hoffe, der Mehrwert hat überwogen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.